Ich freue mich sehr, bei euch zu sein und ich freue mich sehr, so viele Gesichter zu sehen, Gäste und Freunde und Geschwister. Es wurde schon vorher erwähnt und ich wurde auch schon mehrmals diese Woche angesprochen darauf, dass das eine recht intensive Woche gewesen ist für mich. Das liegt unter anderem daran, dass wir in dieser Woche zwei Begräbnisse hatten, eines am Dienstag und eines am Donnerstag, die ich beide geleitet habe und für die ich auch beide jeweils eine Predigt geschrieben habe. Aber ich freue mich, heute noch einmal für euch eine Predigt halten zu dürfen. Ja, wie ihr euch vielleicht auch denken könnt, haben mich diese vergangenen Tage beschäftigt. Der Tod, der Umgang mit diesen Familien, die Trauer zu sehen von Menschen, die einen geliebten Menschen verloren haben. Und mir scheint, dass an dem, wie die Hinterbliebenen sich an ihren Verwandten erinnern, deutlich sichtbar wird, was für ein Leben sie geführt haben. In dem Fall diese beiden Damen, die verstorben sind, Mütter und Großmütter. Welche Prioritäten jemand gesetzt hat, welche Entscheidungen er oder sie getroffen hat, auch wie viel sie in Beziehungen investiert hat und ob für ihr Umfeld sichtbar wurde, woran sie glauben. All diese Beobachtungen werden sichtbar in der Reaktion der Hinterbliebenen. Und so habe ich mich selbst und wurde ich konfrontiert mit dieser Frage, wenn ich einmal am Ende meines Lebens stehe, wenn ich dann zurückblicke, wie werde ich das Leben beurteilen, das ich geführt habe? Wie wirst du über dein eigenes Leben denken, wenn es einmal zu Ende geht? Mit welchen Entscheidungen werden wir dann zufrieden sein? Oder wo gibt es Dinge, die wir vielleicht bereuen werden? Und dann dachte ich mir, warum sollte ich diese Gedanken erst machen, wenn es schon zu spät ist? Wenn ich also nichts mehr ändern kann? Wäre es nicht viel besser, viel weiser, schon heute darüber nachzudenken und gegebenenfalls auch Korrekturen vorzunehmen? Und dazu möchte ich euch gerne einladen, dass wir das heute tun. Mir ist in den Vorbereitungen auf diese Predigt ein Buch untergekommen, das den Titel trägt The Top 5 Regrets of the Dying oder auf Deutsch Was Sterbende bereuen. Darin beschreibt die Autorin Bronnie Ware aus ihrer Zeit als Pflegerin auf einer Palliativstation. Das ist also ein Krankenhaus, in dem Menschen begleitet werden, die kurz vor ihrem Ende sind. Und sie macht die Beobachtung, dass viele Menschen am Ende ihres Lebens ähnliche Dinge bereuen. Sie hat viele Gespräche geführt und diese in diesem Buch zusammengefasst und sie ist dabei vor allem auf 5 Punkte gekommen, die immer und immer wieder erwähnt wurden. Viele Menschen bereuen, sich zu sehr an die Erwartungen anderer angepasst zu haben, anstatt ihre eigenen Träume verfolgt zu haben. Das wurde unter anderem auch in einem dieser Begräbnisse diese Woche erwähnt. Da entscheidet man sich vielleicht für einen Beruf, weil die Eltern sich das gewünscht haben, aber man hätte lieber etwas ganz anderes gemacht. Oder man lebt so, dass man Erwartungen von anderen erfüllt und man kommt nicht danach. Ein zweiter Punkt, und das hat vor allem die männlichen Patienten betroffen, die allermeisten Männer haben am Ende ihres Lebens bedauert, dass sie zu viel gearbeitet haben. Dass sie also infolge davon zum Beispiel die Jugend ihrer Kindheit, ihrer Kinder verpasst haben oder die Gemeinschaft zu ihrer Frau oder zu ihren Freunden nicht gepflegt haben. Ein weiterer Punkt, viele Menschen stören sich im Rückblick daran, dass sie ihre Gefühle zurückgehalten haben. Dass sie vertrauten Menschen nie wirklich mitgeteilt haben, wie es ihnen wirklich geht. Vielleicht auch, was sie für andere empfinden. Und der vierte Punkt ist dem ein wenig ähnlich. Viele bereuten am Ende des Lebens zutiefst, dass sie sich zu wenig Zeit für Freundschaften genommen haben. In den letzten Lebenswochen, schreibt die Autorin, ist alles, was bleibt, Liebe und Beziehungen. Kein Erfolg, kein Geld, keine Karriere, kein Besitz. Und schließlich, und das ist der fünfte Punkt, bedauern es viele, sich zu sehr auf Erfolge in der Zukunft ausgerichtet zu haben. Anstatt einfach in dem Moment das zu genießen, was sie hatten, und dankbar für das zu sein, was sie gerade erlebt haben, geschenkt bekommen haben. Sie schreibt, glücklich zu sein ist eine bewusste Entscheidung. Ich glaube, das sind weise Worte. Und ich bin sicher, es gibt den einen oder anderen Punkt, in dem wir uns wiederfinden können. Vermutlich jeder von uns irgendwo. Vielleicht richten auch wir uns manchmal zu sehr darauf aus, was andere von uns erwarten oder wie andere über uns denken. Verbringen wir so viel Zeit mit unserer Arbeit, dass die Beziehung zum Ehepartner, zu den Kindern, zu den Freunden leidet? Sprechen wir mit anderen darüber, was wirklich in uns vorgeht? Drücken wir aus, was wir für andere empfinden? Und ich weiß, dieser Gedanke liegt nahe, ja, meine Frau weiß ja eh, dass ich sie liebe. Aber es schadet nicht, wenn wir das auch in Worten ausdrücken. Und das verändert uns selbst. Und schließlich leben wir und sind aufmerksam für das Schöne, für das, was jetzt ist. Oder ist unser Blick stets auf die Zukunft ausgerichtet, immer schon bei dem, was als nächstes zu tun ist? Ich fand das vorhin richtig schön, diesen Augenblick, wo wir stille waren. In diesem Gedenken an die Verstorbene einfach einen Moment innezuhalten, den Moment wahrzunehmen. Danke zu sagen. Schon im Blick auf diese fünf Fragen können wir Veränderungen vornehmen, die unser Leben und unsere Beziehungen nachhaltig prägen. Kaufet die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Schreibt Paulus in seinem Brief an die Epheser. Kaufet die Zeit aus. Dazu ist jeder von uns aufgerufen. Und doch ist es so, wenn ich an dieses Buch denke, als ich mir diese Punkte durchgelesen habe, dann ist mir bewusst geworden, was es für uns persönlich praktisch bedeutet, die Zeit auszukaufen. Ist so stark davon abhängig, in welcher Zeit wir geboren wurden. Bronnie Ware hatte ja primär mit Menschen zu tun, die in einem anderen Jahrhundert geboren wurden. Die in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, die sich von unserer heutigen Gesellschaft grundlegend unterscheidet. Wo ganz andere Werte im Zentrum des Lebens standen, als das heute der Fall ist. Diese Menschen sind aufgewachsen in einer Zeit ohne Internet, ohne Social Media, Smartphones und künstliche Intelligenz. In einer Zeit, wo es üblich war, dass Kinder den halben Tag einfach draußen in der Natur miteinander gespielt haben. Ich bin mir sicher, dass wir am Ende unseres Lebens nicht denken werden, Ach, hätte ich doch mehr Zeit in Facebook oder Instagram investiert. Keiner von uns wird sich denken, ach, hätte ich doch jeden Tag noch 2 Stunden mehr mit TikTok oder YouTube oder auf Netflix verbracht. Das wird sicherlich nicht am Ende unseres Lebens unsere Reue beherrschen. Ach, wäre ich doch noch ein paar Ränge aufgestiegen in dieser Rangliste von Brawl Stars oder Fortnite. Dann wäre mein Leben besser gewesen im Rückblick. Werden wir uns das denken? Ja. Vielleicht manche. Ich glaube, viele von uns, die wir heute leben, werden am Ende unseres Lebens vor allem eines bereuen. Dass wir tausende Stunden unseres Lebens einfach verschwendet haben. Einfach weggeworfen haben und unwiederbringlich mit irgendetwas vergeudet haben, was nichts wert ist. Was uns nicht verändert hat. Was uns nicht langfristig glücklich gemacht hat. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam den Epheserbrief aufschlagen und dort im Kapitel 4 und im Kapitel 5 einige Verse lesen. Schlagt mit mir auf den Brief an die Epheser im Kapitel 4. Und als ich diesen Text gelesen habe, in Vorbereitung auf den heutigen Tag, in Vorbereitung auf diese Predigt, im Blick auf die Smartphone-Gesellschaft, die wir heute sind, war ich erstaunt davon, wie zeitgemäß, wie absolut zeitgemäß dieser Text ist. Lasst uns einige Verse im Epheser Kapitel 4 lesen und dabei bewusst an diese Gesellschaft und diese Zeit denken, in der wir heute leben. Ich lese in Epheser Kapitel 4, den Vers 17. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Die meisten Menschen führen ein Leben, das geprägt ist von Nichtigkeit. Sie tun Dinge, die im Prinzip nichts bewirken. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Was heißt das, entfremdet zu sein diesem Leben, das aus Gott ist? Nicht zuletzt, dass wir entfremdet sind dieser Welt, in die Gott uns geschaffen hat. Entfremdet sind der Natur und dem Schönen und dem Moment und der Dankbarkeit und dem Gottesdienst und dem Glauben und dem Vertrauen. Wir sind entfremdet dem, was es eigentlich heißt, als Menschen im Bilde Gottes geschaffen zu sein. Viele Menschen gleichen mehr einer Maschine als einem Bild Gottes. Und davon sind wir oft nicht ausgenommen. Und es heißt weiter im Vers 19, sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Abgestumpft. Passiert das manchmal, dass wir Menschen durch das, was wir sehen, durch das, womit wir uns beschäftigen, vielleicht die Videos, die wir uns ansehen, die Filme, vielleicht die Spiele, die wir spielen oder sonstige Dinge, mit denen wir unsere Zeit verbringen, dass uns das abstumpft? Ich glaube, das ist so weit verbreitet, dass es uns nicht einmal mehr auffällt. Bei meinen Kindern fällt es mir manchmal auf. Vor allem Timothée, aber auch Calvin, hat so ein feinfühliges Herz, dass er manchmal Dinge bemerkt, die mir schon gar nicht mehr auffallen. Das letzte Beispiel war gestern am Abendessen beim zu Tisch. Wir haben gegessen und vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Sardellen, diese kleinen salzigen Fischchen, die man aufs Brot tun kann. Ich habe das gegessen und Calvin hat gefragt, ob er auch eins essen kann und dann hat er gesagt, nein, weil ihm diese Fische leid getan haben. Ihm haben die Fische leid getan, die kleinen Sardellen, die sterben mussten, um in diesem Glas zu landen. Kinder sind noch nicht abgestumpft. Aber es passiert so schnell, gerade durch diese Medien, dass sie das verlieren, diese Feinfühligkeit. Und auch uns passiert es häufig. Ich möchte weiterlesen im Vers 20. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Trügerische Begierden. Trügerische Begierden sind unter anderem das, was in uns entsteht, wenn wir anderen Menschen dabei zusehen, wie sie ein gutes Leben führen. Trügerische Begierden sind das, was in uns entsteht, wenn wir auf Temu oder sonst irgendeiner Shopping-App wieder einmal stundenlang überlegen, was wir denn auch alles brauchen könnten, wovon wir noch nicht einmal wussten, dass es existiert. Ich habe vor kurzem gesehen, auf Temu wurde verkauft ein Nasenwärmer. Diese Zeit, in der wir heute leben, ist so sehr auf Konsum ausgerichtet, dass sie uns ständig mit trügerischen Begierden konfrontiert und in uns Dinge und Neid und Wünsche weckt, die, glaube ich, alles andere als Gott gewollt sind zum Teil. Es heißt aber hier weiter im Vers 23 und 24, werdet aber erneuert in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das Angebot Gottes an uns ist, dass er uns zu einem neuen Menschen erschafft. Und das ist eine Identität, in die wir auch bewusst uns hineinbegeben dürfen. Es ist etwas, was wie hier beschrieben wird, etwas, was wir wie ein Kleid anziehen dürfen. Dieses Geschenk von Jesus. Und ich glaube, ein Mensch, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit, ist ein beeindruckender Anblick. Ich möchte weiterlesen, den Vers 29 und dann die Verse 31 bis 32. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich, und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Geschrei, Lästerung, faules Geschwätz. Ich vermute, euch geht es ähnlich wie mir. Wenn ihr Kommentare auf irgendeiner Social-Media-Plattform lest zu irgendeinem Video, wenn ihr beobachtet, wie manche Menschen im Internet miteinander über den Glauben diskutieren, wie schnell es in diesen sozialen Medien durch die Anonymität dazu kommt, dass andere beschimpft werden, ausgegrenzt werden, herabgewürdigt werden. Ich glaube nicht, dass das ist, was hier gemeint ist. Hier heißt es, aus eurem Mund soll das gehen, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist. Wie viel von dem, was wir sehen, aber auch, was wir vielleicht teilen mit anderen, ist erbaulich und notwendig und gut und freundlich und herzlich? Wie oft vergeben wir anderen Menschen, die vielleicht einer Meinung sind, die ganz ins Gegenteil geht von dem, was wir denken. In dieser Zeit, die so polarisiert ist, können wir überhaupt noch unserem politischen Gegner vergeben? Auch wenn er vielleicht diese Person gewählt hat, die mir nicht passt? Ich möchte weiterlesen im Kapitel 5 und dort im Vers 6 einen etwas längeren Abschnitt. Kapitel 5, Abvers 6. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts aber ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir kennen diese Aussagen aus der Heiligen Schrift. Dass wir nichts zu schaffen haben sollen mit den Werken der Finsternis. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, wie viel von dem, was auf diesen sozialen Netzwerken, in TikTok oder sonst irgendwelchen Plattformen kursiert, wie viel von dem sind Werke der Finsternis? Und wie viel von dem sind Werke des Lichts? Es gibt viele gute und schöne Dinge im Internet. Das möchte ich nicht leugnen. Einige von euch sind unter anderem deswegen heute hier, weil ihr Botschaften gehört habt im Internet. Botschaften, die euch zum Licht gebracht haben. Und Gott ist so gut, dass er das kann, dass er in einem Loch, wo so viel Müll rumliegt, trotzdem diese Diamanten versteckt, die manche Menschen finden können. Aber hier werden wir aufgerufen, als Kinder des Lichts zu leben und mit diesen Werken der Finsternis nichts zu tun zu haben. Was das praktisch bedeutet, muss jeder von uns selbst für sich entscheiden. Ich lese weiter im Vers 10. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Was heißt das? Zu prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist? Zum Beispiel bewusst innezuhalten, bevor ich auf diesen Play-Button drücke. Bewusst innezuhalten, will ich das wirklich ansehen, was da jetzt gerade in diesem Feed oder sonst irgendwo erscheint? Will ich das? Ist das dem Herrn wohlgefällig? Manchmal ist es vielleicht nur harmlos. Manchmal oder sehr häufig ist es eine Zeitverschwendung. Und manchmal ist es wirklich einfach nur böse, was dort passiert. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Und das ist auch so ein Phänomen von dieser Zeit, in der wir heute leben. Es gab immer schon Menschen, die krank waren. Es gab immer schon Menschen, die masochistisch waren oder alles Mögliche an wirklich grässlichen Dingen getan haben. Aber sie haben das irgendwie für sich alleine isoliert getan. Und heute leben wir in einer Zeit, in der das alles öffentlich ist, in der sich Menschen in Gruppen zusammenfinden, wo für jede Form von verrückter Idee irgendwo ein paar andere Menschen da draußen zu finden sind, die dasselbe denken und die mich darin bestätigen, dass das nicht falsch ist, sondern dass das ja doch etwas ist, was auch andere tun. Heute ist das, was früher heimlich und im Verborgenen geschieht, in der Öffentlichkeit und an der Oberfläche und für alles sichtbar. Ich glaube, genau das ist es, was dieser Text auch meint, auch in unserer Zeit heute meint, wenn wir ein bisschen später davon reden, dass es eine böse Zeit ist. Diese Zeit, in der wir leben, ist nicht davon geprägt, dass das alles gut ist. Die Zeit ist böse. Ich lese weiter und damit komme ich auch langsam zum Ende. Noch die Verse 13 bis 16. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Das war Vers 14. Und jetzt muss ich noch einmal innehalten. Wach auf! Meine Predigt heute soll für uns alle auch eine Ermutigung sein und auch ein Weckruf, aufzuwachen. Wir tun manchmal Dinge, wir leben manchmal auf eine Art und Weise, die uns gar nicht bewusst ist und wir sind wie lebendig tot. Die Bibel beschreibt das so, da gibt es Menschen, die laufen durch die Welt, aber in Wirklichkeit sind sie innerlich tot. In den Augen Gottes, im Blick auf die Erlösung gar nicht wirklich am Leben. Wach auf, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist so wunderbar, was hier beschrieben wird. Wenn wir so leben dürfen, dann gibt es nichts Schöneres, nichts Erfüllenderes. In jedem Moment unseres Lebens dankbar zu sein für alles, was Gott uns schenkt. Einander ermutigen mit Psalmen und Lobgesängen. Füreinander da sein, Gemeinschaft zu pflegen. Vom Geist erfüllt zu leben. Kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Ich glaube, das war kaum jemals so wahr wie in unserer Zeit heute. Und natürlich, nicht alles ist böse auf dieser Welt. Aber es ist schon sehr, sehr schwierig heutzutage, ohne all diese Dinge zu leben und ohne all diese Versuchungen auszukommen. Damals hatten sie nur Wein, mit dem sie sich berauschen konnten. Heutzutage haben wir jederzeit so viele Dinge zu unserer Verfügung, die uns süchtig machen können, dass wir schon kaum mehr wissen, wie wir damit umgehen sollen. Berauscht euch nicht, heißt es hier. Seid nüchtern. Das ist die Einladung an uns. Und vor allem dieses bewusste darüber nachdenken, was möchte ich mit meiner Zeit tun? Wie möchte ich diese Zeit nützen, die mir Gott geschenkt hat? Welche Entscheidungen treffe ich? Welche Prioritäten setze ich in meinem Leben? Welche Entscheidungen triffst du? Ganz bewusst. Und ich möchte an dieser Stelle gerne schließen mit einem kleinen persönlichen Zeugnis auch. Weil ich die Beobachtung gemacht habe in den letzten Wochen und Monaten, dass es mir gut geht. Und ihr wisst, ich habe das immer wieder schon erwähnt, dass es Phasen gibt in meinem Leben, wo ich mit Depressivität zu kämpfen habe, wo ich niedergeschlagen bin, wo mir sehr schnell alles zu viel ist. Ich erinnere mich an eine Zeit, noch sehr gut, und meine Familie auch, wo ich manchmal in einer Woche, wenn ich eine Predigt am Sabbat halten sollte, so angespannt war die ganze Woche, dass wirklich jede Kleinigkeit, die noch dazugekommen ist, mich so überfordert hat, dass ich einfach ausgerastet bin in gewisser Weise. Einfach die Geduld verloren habe oder so nervös und gestresst war, dass es wirklich nicht schön war. Ich hätte mir nicht träumen lassen können, dass ich jemals in meinem Leben in einer Woche 2 Begräbnisse und 3 Predigten schreiben würde. Und das sage ich jetzt nicht, um damit anzugeben oder zu sagen, schaut mich an, was ist das für eine tolle Leistung. Aber das hat zu einem ganz wesentlichen Teil damit zu tun, dass ich in den letzten Wochen und Monaten die richtigen Entscheidungen getroffen habe. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass Gott mich Stück für Stück zu einem besseren Leben geführt hat, um mir beizubringen und Stück für Stück zu zeigen, schau mal, da steckt mehr Potenzial in dir. Und in jedem von uns steckt so viel mehr Potenzial, als wir selbst uns es für möglich halten. Eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe, schon vor ein oder zwei Jahren, war es beispielsweise, dass ich wirklich regelmäßig Sport mache. Einfach Fahrrad fahren gehe oder laufen gehe oder solche Dinge. Ich priorisiere meine Familie, Zeit mit meinen Kindern. Ich priorisiere auch meine Gesundheit. Ich komme auch immer wieder an den Punkt zu sagen, okay, ich habe einfach nicht mehr Zeit, um das vorzubereiten, aber Gott, du hast es bis jetzt immer irgendwie möglich gemacht und du wirst es auch dieses Mal möglich machen. Ich bin auch nicht mehr ganz so abhängig von der Meinung anderer. Auch das ist deine Erleichterung. All das hat mit Entscheidungen zu tun, die ich getroffen habe. Und so möchte ich euch einfach damit auch ermutigen. Verändert euer Leben zum Besseren. Überlegt euch bewusst, was ihr mit eurer Zeit anstellen wollt. Denn wir haben genug Zeit im Leben, um ein gutes Leben zu führen. Auch wenn wir manchmal nicht den Eindruck haben, dass es so ist. Und ich wünsche mir und ich wünsche uns allen, dass wir am Ende des Lebens stehen und sagen, ja, ich bereue das nicht, wie ich gelebt habe. Ich habe die Zeit ausgekauft. Ich glaube, das ist es, was Gott sich für jeden von uns wünscht. Und dafür braucht es unseren bewussten Umgang und unser bewusstes Prüfen von dem, was wir tun. Amen.